Ja, guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hatte mir drei Dinge vorgenommen. Erstens etwas zur Ehrenrettung der Forderung Frieden schaffen ohne Waffen zu sagen. Zweitens etwas zur Kritik am Zeitenwendebegriff. Und dann drittens natürlich zu den realpolitischen Fragen Waffenlieferungen und Verhandlungen, also den möglichen Auswegen aus diesem völkerrechtswidrigen verbrecherischen Angriffskrieg. Aber ich bin gebeten worden, auch etwas zu reagieren auf das, was Matthias Schell gesagt hat, und das will ich dann in einem ersten Punkt tun. Das lässt sich aber gut verbinden mit dem Versuch, Frieden schaffen ohne Waffen Ehren zu retten. Ich kann mich gut erinnern an die Debatten über die Denkschrift von 2007. Ich war in den Jahren davor auch in einer Kammer des Rates der Evangelischen Kirche, nicht in der diese Denkschrift beraten wurde, sondern Umwelt-, Entwicklungsfragen, Globalisierungsfragen und andere. Aber wir hatten sehr enge Verbindungen zu denen, die an der Denkschrift gearbeitet haben. Ich habe die Denkschrift damals erstens als einen Fortschritt empfunden, weil endgültige Absage an das Bild des gerechten Krieges erteilt wurde, der dann eben ersetzt wurde durch den gerechten Frieden oder den positiven Frieden. Ich habe sie nicht als Fortschritt empfunden, weil weiterhin an der Heidelberger Schaukelformel von 1957 festgehalten wurde, wonach es eine für Christen und Christinnen angeblich immer noch vertretbare Haltung ist, Ja zu sagen zur atomaren Abschreckung. Und hier muss ich sagen, dieses steht für mich in fundamentalem, nicht auflösbarem Widerspruch, wenn man dann gleichzeitig in der Denkschrift sich auf eine Völkerrechtsordnung, eine internationale Rechtsordnung beruft, positiv. Das beide geht nicht zusammen. Die Androhung mit mehrfacher, hundertfacher Vernichtung nach wie vor, auch wenn es heute nur noch 16.000 Atomwaffen gibt und nicht mehr 45.000 wie in den Hochzeiten des Kalten Krieges vor 50 Jahren. Diese Androhung und die gleichzeitige verharmlosend sogenannte Modernisierung der atomaren Waffen auf beiden Seiten, bei uns auf Seiten der NATO, der USA, aber auch auf Russland mit der Absicht, in einem Fall eines Einsatzes dann erfolgreicher und siegreicher und zerstörungsstärker und überraschender für den jeweiligen Gegner vorzugehen, das verträgt sich fundamental nicht mit einem Bekenntnis zu einer internationalen Rechtsordnung. Da ist für mich ein grundsätzlicher Widerspruch innerhalb der Denkschrift. Das Dritte ist das, was Herr Schell ausführlich dargestellt hat, deswegen brauche ich es jetzt nicht nochmal darstellen, die Absätze über rechtserhaltende Gewalt. Ich war damals bei der Pressekonferenz, bei der damalige Ratsvorsitzende, das war der Berliner Bischof Wolfgang Huber und der damalige Auslandsbischof der EKD, Namen habe ich vergessen, auf einer Pressekonferenz die Denkschrift vorgestellt haben. Und dann haben wir Journalistinnen nachgefragt, die Folie war ja damals, und das hat er ja gesagt, nicht ein zwischenstaatlicher Krieg, sondern es war der seit 6 Jahren laufende Afghanistan-Krieg, es waren die Erinnerungen an Ruanda, an Srebrenica. Und dann haben wir gesagt, Herr Bischof Huber, dann legen Sie doch mal die jetzt von Ihnen hier gerade definierten Kriterien für rechtserhaltende Gewalt als Folie auf den Afghanistan-Krieg und beantworten uns die Frage, sehen Sie diese Kriterien jetzt hier erfüllt und können deswegen Ja sagen als Kirche oder als Christin zur Beteiligung ganz konkret der Bundeswehr in Afghanistan. Und da haben Sie beide fürchterlich gekniffen. Und Huber hat zum Schluss gesagt, ja, mit Blick auf Afghanistan können wir nur zu Gott beten. Also da habe ich auch ein großes Versagen erlebt, dann, wenn es wirklich darum ging, diese selbstdefinierten Kriterien dann auch mal auf die konkrete politische Situation anzuwenden und sich damit möglicherweise dann auch mit staatlichen Autoritäten ein Stück weit Ärger einzuhandeln. Da war dann große Ängstlichkeit und Feigheit. Das größte Defizit ist aber, und das man kann natürlich nachträglich altklug, wie ich Fischers Scherbenhaufen-Artikel empfunden habe, vorwerfen, dass wir im Jahre 2007, wir alle, ich sage jetzt nicht nur der Rat der EKD, an ein solches zwischenstaatliches Kriegsszenario, wie es sich jetzt seit 16 Monaten bei uns abspielt, nicht gedacht haben. Das würde ich auch als Selbstkritik hinnehmen, aber das ging uns, glaube ich, allen damals so. Auch Herr Fischer hat 2007 nicht die Denkschrift deswegen kritisiert, dass dieses Szenario dort nicht bedacht worden sei. Das Hauptdefizit der Denkschrift ist für mich, dass sie eben an dem Punkt Berufung auf internationale Rechtsordnung nicht weit genug springt. Wenn man das ernst meint und auch wirklich will, dass das funktioniert, dann muss man weitergehen und auch darüber reden, wo denn künftig dann das Gewaltmonopol angesiedelt wird. Wenn man denn der Meinung ist, und ich sage das auch als Pazifist, ja, es gibt Situationen, wo zivile Instrumente, selbst wenn sie existiert hätten und eingesetzt worden wären, trotzdem nicht verhindern können, dass ein Konflikt auf die Gewaltebene eskaliert. Ruanda ist für mich das klassischste Beispiel. Und dann kann man als Pazifistin nicht einfach sagen, das ist dann nicht mehr unser Bier, sondern da sage ich auch, Pazifistinnen müssen sich dann Gedanken mitmachen, was in einer solchen Situation passiert und das gerade nicht denjenigen überlassen, die ausschließlich nur immer in militärischen Kategorien denken. Und meine Antwort auf diese Frage ist seit vielen Jahren, dann muss dieses Gewaltmonopol angesiedelt werden bei der UNO. Dieses Gewaltmonopol kann dann nicht durch irgendeine westliche Militärallianz, wie es die NATO ist, ausgeübt werden oder durch einzelne westliche Staaten. Das kann nicht funktionieren, allein schon deswegen, weil ihnen einem solchen Einsatz dann die internationale Legitimation fehlt. Und wenn man das logisch zu Ende denkt, dann heißt das, man muss dafür sein, dass bei der UNO eine ständige Blauhelmtruppe oder robuste Polizeitruppe, da will ich mich jetzt nicht drüber streiten, obwohl mir die Unterschiede zwischen Polizei und Militär natürlich bestens bekannt sind, aber eine ständige Truppe, ich sage mal Größenordnung 50.000 Männer und meinetwegen auch Frauen, geschaffen werden, die eben nicht erst im konkreten Bedarfsfall aus nationalen Armeekontingenten zusammengebettelt werden vom jeweiligen Generalsekretär, das ist ja bisher das Szenario gewesen, und dann natürlich immer die nationalen Interessen der Entsendestaaten durchschlagen, beziehungsweise im Fall Ruanda niemand im Sicherheitsrat im Frühjahr 94 das Interesse hatte, sich hier irgendwie zu engagieren und diesen Völkermord zu verhindern. Nein, eine solche Truppe muss dann bestehen aus Menschen, die sich bei der UNO als Individuen bewerben und dort auch mit einer gemeinsamen Ausbildung nach gemeinsamen Kriterien. Dann muss zweitens klar geklärt werden, in welchen Fällen dieses Gewaltinstrument eingesetzt wird, präventiv oder beendend, wenn eine Völkermordsituation begonnen hat. Und es muss drittens klar entschieden werden, wer darüber entscheidet. Und das kann nach meiner Meinung nach nicht der Sicherheitsrat sein, nicht nur wegen des Vetorechtes, was nach meiner Befürchtung auch in 50 Jahren immer noch existieren wird, sondern um einen solchen Einsatz dann auf eine möglichst breite Legitimationsbasis zu stellen, muss das die Generalversammlung machen, möglicherweise sogar mit einer wie auch immer definierten, qualifizierten Mehrheit, zwei Drittel und so weiter. Also das ist seit langem das, was notwendig wäre und da hätte ich mir gewünscht, dass die Denkschrift an dem Punkt dann auch so weit geht. Und das heißt natürlich, dass man eine Absage formulieren muss an die nationalstaatliche Verfügung über militärische Instrumente. Also die Utopie, die konkrete muss sein, dass wir irgendwann nur noch dieses bei der UNO angesiedelte Instrument haben, aber nicht mehr die nationalstaatlichen. So, und das führt mich zu Friedensschaffen ohne Waffen, wovon ja behauptet wird, das sei nun durch diesen Ukraine-Krieg endgültig widerlegt. Wer so redet, hat Friedensschaffen ohne Waffen entweder nicht verstanden oder will es nicht verstehen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war dabei, als dieser Slogan 1977 erfunden wurde auf der Autobahn zwischen Karlsruhe und Stuttgart von dem damaligen Landesgeschäftsführer der DFGVK in Baden-Württemberg. Das ist der inzwischen verstorbene Uli Thiel. Friedensschaffen ohne Waffen hat immer viel mehr gemeint, als dass man in einer konkreten Situation, wo eine Seite bereits die Waffen eingesetzt hat, also im jetzt Putin-Russland, selber dann auf den Einsatz von Waffen bzw. auf die Lieferung von Waffen verzichtet. Frieden schaffen ohne Waffen meinte immer die Forderung, dass wir endlich national in Deutschland auf Ebene der EU, auf Ebene der gesamteuropäischen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und global auf der Ebene der UNO all die zivilen Instrumente endlich herstellen, stark machen und dann auch einsetzen, die es braucht, um Konflikte zu bearbeiten. Das heißt erstens Konflikte, die es ja immer geben wird, zu verhindern, dass sie überhaupt auf die Gewaltebene eskalieren, das mit zivilen, politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen Mitteln zu machen. Wenn das misslingt und die Gewalteskalation stattfindet, dann natürlich mit zivilen Mitteln das Ende der Gewalteskalation, Waffenstillstand und dann natürlich Verhandlungen über eine politische Lösung der zugrunde liegenden Konfliktursachen und dann die ganze wichtige Phase, über die Herr Schell auch gesprochen hat, nach Beendigung des Gewaltkonfliktes, also Versöhnung zwischen den ursprünglichen Feinden, sei es innerstaatliche, sei es zwischenstaatliche, Wiederaufbau und so weiter. Das meint Frieden schaffen ohne Waffen. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie richtig, wie aktuell und wie dringend notwendig diese Forderung ist, dann ist es für mich dieser Ukraine-Krieg. Ich will auch noch etwas sagen zum Begriff des Pazifismus, der ja nun auch von vielen auf den Müllhaufen der Geschichte befördert wird. Ich finde das mit Verlaub Unsinn, denn es hat noch niemals in der Geschichte pazifistische Politik gegeben, von der man sagen könnte, sie sei gescheitert. Wo denn, bitteschön? Wann und durch wen? Es gibt einen der 193 UNO-Staaten, das Costa Rica, der bewusst auf die Vorhaltung militärischer Instrumente, also von Streitkräften und Waffen, verzichtet. Alle anderen halten es offensichtlich auch für unverzichtbaren Teil der eigenen nationalstaatlichen Souveränität, sich Streitkräfte und Waffen vorzuhalten. Ich habe mich bei vielem, was jetzt über Pazifisten gesagt wird, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres gab es eine große Kundgebung von Ukrainerinnen und ihren deutschen Unterstützern, wo dann über Minuten lang skandiert wurde gegen die Friedensbewegung, Lumpenpazifisten, geht doch zu Putin. Und auf der Bühne standen Frau Strack-Zimmermann und Herr Hofreiter und Herr Kiesewetter und andere. Da habe ich mich erinnert gefühlt an den 15. Juni 1983, Bundestagsdebatte über den Doppelbeschluss der NATO und die Friedensbewegung. Und Heiner Geißler, der damalige Generalsekretär der CDU, sagt, Zitat, die Pazifisten haben Auschwitz doch erst möglich gemacht, Zitat Ende. Eine infame Geschichtslüge, die Geißler leider mit ins Grab genommen hat und nie zurückgenommen hat. Hildegard Hamm-Brücher, die damalige Grande Dame der FDP, also eine Person, die man der heutigen FDP dringend wieder wünschen würde, Hildegard Hamm-Brücher hat dem Geißler damals entschieden widersprochen, hat darauf hingewiesen, in keinem der ost-, süd-, nord- und westeuropäischen Länder, die von Nazi-Deutschland ab dem 1. September 1939 überfallen wurden, gab es eine relevante pazifistische Bewegung und schon gar nicht eine Bewegung, die irgendwie Einfluss gehabt hätte auf die jeweiligen Regierungen und die zur Abrüstung bewegt hätte. Und in Deutschland, so Hamm-Brücher damals, war die pazifistische Bewegung noch viel schwächer als etwa in Großbritannien oder in Schweden. Und diejenigen, die damals prominente Pazifisten waren, saßen längst in den KZs oder in den Gefängnissen, wurden gefoltert und ermordet, bevor die Shoah, also die Ermordung der Juden, begann. Ich denke an Bonhoeffer oder auch an Karl von Ossietzky. So viel vielleicht mal noch zur Ehrenrettung dieser beiden Begriffe und Forderungen, Pazifismus und Frieden schaffen ohne Waffen. Zweitens zur Zeitenwende, ich mache das kurz aus Zeitgründen. Ich halte diesen Begriff, den Olaf Scholz am 27. Februar letzten Jahres in seiner Bundestagsrede eingeführt hat, für einen ideologischen Kampfbegriff. Mir ist klar, dass er inzwischen so weit Eingang gefunden hat in die politische Sprache, in die mediale Sprache. Auch weite Teile der Friedensbewegung haben den Begriff affirmativ übernommen. Aber ich bleibe bei meiner Kritik. Das Erste ist, er ist fürchterlich eurozentrisch. Und wenn man mit Menschen aus dem globalen Süden redet, was ich nun sehr viel tue, und zwar nicht nur mit Regierungsvertreterinnen oder Diplomatinnen, sondern auch mit ganz einfachem Volk, dann sagen die immer, was wollt ihr eigentlich in Europa? Solche Kriege wie jetzt euer Ukraine-Krieg finden bei uns seit Jahrzehnten statt, oftmals unter Beteiligung westlicher Staaten. Wir verstehen nicht, dass ihr jetzt hier eine Zeitenwende seht. Und dann kommt eines dazu, was uns nicht scharf genug, klar genug sein kann. Die westlichen Regierungen haben in den letzten 30 Jahren unglaublich an Glaubwürdigkeit verloren im Rest der Welt in Anführungszeichen, weil sie die so wichtigen Normen des Völkerrechts, damit meine ich die UNO-Charta mit dem Kriegsverbot und natürlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, weil sie diese Normen so häufig, so selektiv angewendet haben und so sehr nach doppelten Standards, Und das heißt, dass man so viel Glaubwürdigkeit verloren hat, wenn man jetzt also völlig zu Recht Putins Krieg und die dort begonnenen Kriegsverbrechen kritisiert, aber dieselben, die das auch bei uns tun, bis heute kein kritisches Wort zum völkerrechtswidrigen britisch-amerikanischen Angriffskrieg gegen Irak von 2003, der über 1 Million Irakerinnen das Leben gekostet hat. Kein kritisches Wort. Einige sagen, ja, der Fehler war, dass wir, die Deutschen, damals nicht mitgemacht haben. Das kann man heute noch hören von CDUlern und anderen. Und der Fehler war, die Amerikaner seien zu schnell da wieder rausgegangen. Ja? Das schafft die Unglaubwürdigkeit, dass es bis heute nicht mal gelungen ist, in der UNO-Generalversammlung wenigstens eine Resolution zu verabschieden, die festgestellt hätte, dass dieser Irakkrieg ein Bruch der UNO-Charta war. Und es war nicht möglich, weil diejenigen Länder wie Südafrika, die solche Resolutionsentwürfe eingebracht haben, aus Washington unter so massiven Druck gesetzt wurden, dass sie dieses Vorhaben aufgegeben haben. Ich sage das so ausführlich, weil wenn heute volltönend behauptet wird, Putin, Russland sei wegen dieses Krieges international völlig isoliert, das ist schlicht Unsinn. Da malt man sich die Welt schöner, das ist Wunschdenken. Das zeigen ja auch die Abstimmungen, die drei, die es in der UNO-Generalversammlung über diesen Krieg bis heute gegeben hat. Also Eurozentrum ist meine Hauptkritik. Die andere Kritik ist, wir hatten das alles schon mal 2001, am 12. September hat George Bush am Tag nach den Terroranschlägen eine Rede gehalten, die in weiten Teilen ähnlich klang wie die von Olaf Scholz am 27. Februar letzten Jahres. Auch Bush hat damals eine Zeitenwende beschworen, hat gesagt, jetzt ist nichts mehr so wie vorher, jetzt gelten auch bestimmte Normen und Regeln nicht mehr, womit er Völkerrechtsregeln meinte, die er dann ja in der Folge des Krieges gegen den Terrorismus auch kräftig verletzt hat. Und er hat eben diesen Krieg gegen den Terrorismus damals ausgerufen. Und ich weiß nicht, wie genau Sie sich noch an die Stimmung erinnern, die auch bei uns in den Tagen und Wochen nach dem 11. September 2001 herrschte. Wer damals gesagt hat, ja, diese Anschläge waren ein Verbrechen gegen die Menschheit, ohne Frage, und jetzt müssen alle nur verfügbaren nationalstaatlichen und internationalen Instrumente der polizeilichen und juristischen Verfolgung dieser Verbrechen eingesetzt werden, um die Täter, die Hintermänner, die Planer und die Finanziers zu verhaften und vor Gericht zu bringen, aber Krieg ist die falsche Antwort. Wer das damals gesagt hat, ist bei uns genauso marginalisiert und niedergeschrien worden, auch in der ersten Bundestagsdebatte, wie viele, die in den letzten 14 Monaten für einen Waffenstillstand, gegen Waffenlieferung oder für Verhandlungen gewesen sind. Und wenn wir uns dann noch daran erinnern, dass das erklärte Ziel dieses Krieges gegen den Terrorismus, nämlich die damals neue Bedrohung des islamistisch gerechtfertigten Terrorismus zu überwinden und aus der Welt zu schaffen, dass dieser Krieg ja gescheitert ist, gemessen an diesem Krieg, sei es in Afghanistan, in Syrien, im Irak, in Libyen und derzeit scheitert dieser Krieg in Mali, dann finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man erneut eine Zeitenwende ausruft und mit der dann eben massive Aufrüstung begründet und die Perspektive in die Welt setzt, dass wir in den nächsten 40 Jahren keine andere Alternative hätten als einen neuen Kalten Krieg mit Russland. Ja, damit komme ich zu den beiden realpolitischen Fragen, Waffenlieferungen und Verhandlungen. Also ich finde, Mensch muss gar nicht Pazifist oder Pazifistin sein, um gegenüber den Waffenlieferungen und vor allem ihrer ständigen Eskalation große Bedenken zu haben. Matthias Schell hat vorhin zu Beginn angemerkt kritisch, dass aus der Kirche auch wenig oder gar nichts dann zu den Zielen auch gesagt wird, die nun verbunden sind mit diesen Waffenlieferungen, die man ja unterstützt. Und ich denke, das ist das Dilemma auf der politischen Ebene. Was die politischen und militärischen Ziele der Waffenlieferungen sind, das geht kunterbunt durcheinander. Das fängt an mit dem sogenannten Minimalziel, es möge ein militärisches Erschöpfungsbad entstehen, wo beide Seiten keine relevanten Fortschritte mehr machen oder relevante Rückschläge auf dem Schlachtfeld erleiden. Und dann stellt sich die Einsicht auf beiden Seiten ein, dann können wir auch aufhören und dann gibt es Waffenruhen an möglichst vielen Orten und vielleicht letzten Endes einen landesweiten Waffenstillstand. Wir sehen jetzt in Bachmut seit 7 Monaten auf brutale Weise, dass selbst das nicht funktioniert. Dort findet ein Verschleißkrieg, ein Stellungskrieg, verharmlosend Abnutzungskrieg genannt statt, mit unglaublichen Menschenopfern und Materialverschleiß, und es kommt nicht zu einer Waffenruhe. Das nächste weitergehende Ziel ist, die russischen Angreifertruppen hinter die Linien vom 24. Februar letzten Jahres zurückzudrängen. Völkerrechtlich ein völlig legitimes Ziel, dass wir uns da nicht missverstehen. Ob es militärisch realistisch ist, ist die nächste Frage. Das weitergehende Ziel wäre die vollständige Rückeroberung des Donbass, also auch der Teile des Donbass, die schon vor dem 24. Februar von russischstämmigen Milizen, Aufständischen kontrolliert wurden. Die noch weitergehende Zielsetzung ist, die gesamte Krim zurückzuerobern. Diese beiden letztgenannten Zielsetzungen sind offiziell per Dekret festgelegte Ziele der Regierung Selenskyj, und daran bemisst die Regierung Selenskyj ihre Waffenforderungen an den Westen. Das haben wir in den letzten beiden Tagen in Berlin und Aachen ja wieder sehr konkret und in aller Deutlichkeit gemerkt. Unsere Außenministerin Frau Baerbock geht noch weiter und sagt, Russland muss, Zitat, ruiniert und niedergerungen werden. Und der amerikanische Pentagon-Chef Lloyd Austin sagt, man muss den Krieg so lange führen, bis Russland nicht mehr in der Lage ist, irgendwann nochmal militärisch nach außen zu agieren. Solange sich die westlichen Unterstützerstaaten nicht wenigstens auf eines dieser Ziele einigen, bestimmt derjenige, der die weitestgehendsten Ziele formuliert und daran entsprechend die Waffenforderungen stellt, die internationale Debatte und alle anderen hecheln hinterher. Das erleben wir jetzt seit 16 Monaten. Und wenn das die Dynamik bleibt in den nächsten Monaten, werden wir, sage ich voraus, spätestens im September die Forderungen nach westlichen Truppen haben. Warum? Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es nach wie vor, trotz aller offensichtlichen Schwierigkeiten, die die russischen Angreiferstreitkräfte vom ersten Kriegstag an hatten und weiterhin haben, eine massive russische Überlegenheit gibt. Putin kann notfalls bis zu 3,5 Millionen Männer in diesen Krieg zwingen. Das wird zwar zunehmend schwieriger für ihn innenpolitisch, keine Frage, aber da ist noch sehr viel Luft und sehr viel Spielraum nach oben. Und er hat da ja auch keine Skrupel, das zu tun, auch Zehntausende von Männern irgendwo zu verheizen. Die Ukraine hat etwa ein Zehntel dieses Potenzials, 350.000, und kommt zunehmend an die Grenzen. Deswegen meine Einschätzung, es wird, wenn wir in dieser Logik bleiben, der letzten 14 Monate zur Forderung nach westlichen Truppen kommen. Und auch bei bestimmten Waffensystemen gibt es nach wie vor eine deutliche Überlegenheit Russlands. Und selbst wenn all die Waffen, die der Westen inzwischen versprochen hat, tatsächlich auch geliefert werden und nicht erst in 2 Jahren, ist das nicht auszugleichen. Und meine dritte Skepsis ist, dass sich die militärischen politischen Ziele, die mit Waffenlieferungen verbunden werden, in den letzten 16 Monaten ja zumindest in Washington und in London verändert und erweitert haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Selenskyj hat, als er bei der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar letzten Jahres war, ist er aufgefordert worden, von den westlichen Regierungen mit seiner Familie möglichst schnell ins Exil zu gehen. Selenskyj hat das abgelehnt, hat öffentlich gesagt, das ist Defätismus, das ist Feigheit. Ich habe heute Morgen vor meinem Abflug aus Kiew mit meiner Frau gefrühstückt und heute Abend werde ich mit ihr dort zu Abend essen. Warum haben die westlichen Regierungen, Amerikaner, Briten, Franzosen, auch unsere Bundesregierung, Selenskyj damals aufgefordert, ins Exil zu gehen? Weil die Einschätzung war, wenn Russland tatsächlich angreift, hat die Ukraine keine Chance. Und dann erobern die Russen innerhalb weniger Tage Kiew und dann ist Selenskyj und seine ganze Regierung natürlich lebensbedroht. Und dann hat man innerhalb der ersten 2-3 Wochen festgestellt, das war eine Fehleinschätzung. Man hat die Fähigkeit der russischen Angreifer überschätzt und die Fähigkeit der ukrainischen Verteidiger unterschätzt. Und das ist der Kontext, wo dann im März letzten Jahres zumindest verheißungsvolle Vermittlungsbemühungen und Gespräche gestoppt werden. Ich meine einmal die Verhandlungen in Istanbul Ende März zwischen den beiden Regierungsdelegationen, wo ja immerhin ein 10-Punkte-Plan der ukrainischen Seite schwarz auf weiß auf dem Tisch lag, der anfing mit dem Punkt, wir verzichten auf die NATO-Mitgliedschaft, wir brauchen Neutralitätsstandard, keine ausländischen Militärstützpunkte mehr, weder russische noch NATO-westliche, und wir brauchen verlässliche Sicherheitsgarantien bestimmter Staaten. Der 5. Punkt war, den Krim-Konflikt sind wir bereit, bis zu 15 Jahre einzufrieren, also so lange uns Zeit zu nehmen zu Verhandlungen über eine Lösung. und über den künftigen Status des Donbass wollte Zelensky direkt mit Putin verhandeln. Dann gab es die zweiten Bemühungen, von denen wir inzwischen wissen, durch den damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett. Und dann haben wir erfahren, dass spätestens im April, als der damalige britische Premierminister Johnson bei Zelensky war und ihm gesagt hat, du brauchst gar nicht verhandeln, du brauchst auch keine Angebote machen, du kannst das militärisch gewinnen, diese ganzen Bemühungen erstmal beendet wurden. Dazu kam natürlich dann Butscha, die Massaker, das hat die Front natürlich noch weiter verhärtet. Und dann seit September hatten wir einige spektakuläre Rückeroberungserfolge der ukrainischen Armee. Das hat die Hoffnung, ich sage es bewertend, die Illusion geschürt, dieser Krieg sei militärisch zu gewinnen. Und seit November letzten Jahres hören wir dann zunehmend auch von führenden Militärs, sowohl noch im Amt befindlichen wie dem US-Oberbefehlshaber, aber auch von ehemaligen deutschen hochrangigen Militärs, skeptische Worte, die alle sagen, das kann nur am Verhandlungstisch gelöst werden. Meine Sorge ist, wenn das so weitergeht, drohen zwei Worst-Case-Szenarios. Das erste ist, dieser Krieg dauert noch sehr, sehr lange, immer mehr nach dem Muster wie Bachmut mit fürchterlichen Zerstörungen, sodass die Frage immer mehr auftaucht, was ist da noch zu verteidigen, wenn eine Stadt zu 95% zerstört ist und die Bevölkerung zu 90% bereits weg ist. Und letzten Endes gewinnt Russland diesen Krieg doch, wobei gewinnen ja gar nicht heißt, dass die russischen Truppen die gesamte Ukraine erobern müssten und besetzen müssten. Das legt zwar die Rhetorik zum Teil nahe, aber ich denke, bei aller Kritik an Putins Rhetorik sollte man doch versuchen zu differenzieren. Ich denke, das operative Kriegsziel ist die Eroberung des gesamten Donbass und des Küstenstreifens am Asowschen Meer bis Odessa oder bis zur moldawischen Grenze. Dann hätte Putin 3 bis 4 seiner Ziele erreicht. Erstens natürlich den Rest der Ukraine in Anführungszeichen vom Zugang zu den Häfen am Asowschen Meer und damit von den Hauptexportwegen abgeschnitten. Zweitens ist das die Region, in der 70% der relevanten ukrainischen Industrien und Schweranlagen liegen. Drittens ist es das Gebiet, das aus Putins Denke die russische Welt vor allem ist, also aus historischen, aus religiösen, aus kulturellen Gründen. Das zweite Worst-Case-Szenario ist, der Krieg dauert noch sehr lange und aufgrund der auch eskalierenden Waffenlieferungen des Westens macht die Ukraine wieder auch zum Teil Rückeroberungserfolge. Und dadurch fühlt sich Putin eines Tages so sehr in die Ecke gedrängt, in die er sich natürlich ursprünglich selber begeben hat mit diesem Krieg, dass er doch zum Mittel der Atomwaffe greift. Ich wünschte, ich könnte dieses Szenario ausschließen, aber ich kann es seriöserweise nicht. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, Verhandlungen. Wenn man hier Verhandlungen fordert, in irgendwelchen Fernsehdebatten kommt natürlich sofort der dicke Knüppel, du willst Zelensky zu einer Kapitulation zwingen. Nein, das will ich nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn man für Verhandlungen ist, und das ist ja möglicherweise heute Abend hier auch umstritten, dass man dann immer ganz klar dazu sagt, für Verhandlungen zu sein, für einen Waffenstillstand und Verhandlungen, damit das Töten und Zerstören erstmal aufhört, heißt überhaupt nicht, sich anzumaßen, der Regierung Zelensky vorzugeben, worüber sie zu verhandeln hätte, was für Angebote sie zu machen hätte oder gar für was für Konzessionen. Obwohl uns natürlich allen relativ klar ist, wenn es zu Verhandlungen kommt, welche Punkte auf dem Verhandlungstisch liegen werden. Das sind im Wesentlichen die Punkte von Istanbul letztes Jahr. Die spannende Frage ist, unter welchen Bedingungen kann es zu Verhandlungen kommen? Meine Antwort ist, es wird nur zu Verhandlungen kommen, wenn wichtige äußere Akteure ihre Druck- und Einflussmöglichkeit auf die beiden unmittelbaren Kriegsparteien endlich einsetzen. Ich fange mit Putin an. Neben den fürchterlichsten Folgen dieses Krieges für die ukrainische Zivilbevölkerung, dann auch für die Soldaten beider Seiten, die in diesem Krieg verheizt werden, das sind auch Opfer, gibt es ja die globalen Folgen, die alle bekannt sind, die Verschärfung der Ernährungskrise, die Energiepreiskrise, die Menschen im globalen Süden viel, viel schärfer trifft als viele Menschen bei uns, der Rückschlag für die Klimaschutzbemühungen und, das ist ja alles bekannt. Ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dass sich die Regierungen der hauptbetroffenen Länder im globalen Süden, Ägypten etwa, Brasilien, Indien, Indonesien, zusammen mit dem UNO-Generalsekretär Guterres nach Moskau begeben und dem Putin sagen, du musst diesen Krieg jetzt sofort beenden und sei es auch nur, um diese globalen Folgen abzumildern und zu beenden. Der zweite wichtige Einflussakteur in Moskau ist natürlich China. Ich habe mich in den letzten Monaten immer sehr geärgert, wenn bei uns in den Medien, in der Politik China und Russland völlig undifferenziert pauschal in eine Tüte gepackt werden und dann wird draufgeschlagen. Natürlich sind es beides autokratische oder diktatorisch regierte Länder, überhaupt keine Frage. Aber man muss doch in der Lage und willig sein, die erheblichen Unterschiede in vielen Bereichen zwischen diesen beiden Ländern zur Kenntnis zu nehmen, gerade auch um diese Unterschiede zu nutzen für eine Kriegsbeendigung. Was meine ich damit? China hat sich bei allen vier Abstimmungen in der UNO, also dreimal Generalversammlung, einmal Sicherheitsrat, immer enthalten. Es hat niemals gegen die vom Westen eingebrachten Resolutionen zur Verurteilung dieses Krieges gestimmt. Zweitens, es gibt in Peking, wenn auch nicht auf offener Bühne, durchaus eine Debatte über die Frage, was sind unsere wohlverstandenen eigenen vorrangigen Interessen. Wir sind Export-Vize-Weltmeister nach Deutschland, das wird sich demnächst umdrehen. Ist es unser Hauptinteresse, dass die internationalen Handelslieferketten endlich wieder funktionieren? Ist es unser Hauptinteresse, dass die wichtigsten Absatzmärkte für chinesische Produkte, das sind Nordamerika und Europa, uns erhalten bleiben? Oder ist es unser Hauptinteresse, mit Russland als Juniorpartner ein noch engeres Bündnis einzuschließen? Ich bin ziemlich sicher, die Pekinger Führung wird sich für die ersten beiden Interessen entscheiden, auch wenn sich das bisher auch in dem vorgelegten 12-Punkte-Papier noch nicht so klar zeigt. Der letzte Punkt ist, bei den Sanktionen, die bisher wirklich gewirkt haben auf die russische Wirtschaft, und das sind die Sanktionen im Hightech-Bereich und bei wichtigen Ersatzteilen, könnte China all diese Sanktionen unterlaufen mit eigenen Lieferungen, hat es aber bisher nicht getan. Ich habe die Hoffnung, dass hinter den Kulissen hochgeheim schon sehr viel mehr an Sondierungen und an Gesprächen stattfindet, als wir das alle wissen. Und wenn Geheimhaltung eine Vorbedingung ist für einen eventuellen Erfolg, dann soll es auch hochgeheim bleiben. Alle Erfahrungen von Kriegsbeendigungsprozessen aus den letzten 75 Jahren seit Ende des Zweiten Weltkrieges zeigen uns, es hat immer eine so geheime Phase von Sondierungen gegeben, bevor dann irgendwann offizielle Gespräche und Verhandlungen stattfanden. Abschließend, was muss der Westen tun an Einwirkung, Druck, wie auch immer? Erstens, er müsste sich einigen über die Ziele. Also wenn die westlichen Regierungen jetzt sagen würden, ja, das Ziel, die russischen Angreifer hinter die Linien vom 24. Februar zurückzudrängen, das unterstützen wir. Und dafür bekommt die Ukraine, was sie braucht, aber mehr nicht. Das wäre keine pazifistische Position, das ist mir auch klar, aber es wäre eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu der jetzigen Situation. Und da könnten natürlich auch Menschen aus den Kirchen, die im Prinzip für die Waffenlieferung sind, endlich mal eine klare Position beziehen. Zweitens, die westlichen Regierungen müssen dem Zelensky sagen, du musst bereit sein, mit Putin zu verhandeln, was er ja rigoros ausschließt, unter Verweis auf das Verbrechen dieses Angriffskrieges und die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit, die die russischen Soldaten und Söldner inzwischen begangen haben. Ich kann diese Weigerung von Zelensky emotional sehr gut nachvollziehen. Aber es geht trotzdem nicht. Du kannst dir bei der Beendigung eines Gewaltkonfliktes nicht aussuchen, wer auf der anderen Seite des Tisches das Sagen hat. Das hat noch nie funktioniert. Wenn die nordkoreanische Führung 1969, als bereits 2 Millionen Nordvietnamesen den amerikanischen Bomben zum Opfer gefallen sind, gesagt hätte, wir reden aber nicht mit den Kriegsverbrechern und Völkermördern Nixon und Kissinger, dann wäre dieser Krieg nicht beendet worden. Oder wenn der bosnische Präsident Alija Izetbegovic im Oktober 1992 der UNO und der EU gesagt hätten, jetzt, nachdem Zehntausende von Muslimen bereits von serbischen Nationalisten vertrieben und gefoltert und in KZs gesperrt wurden, reden wir nicht mit Herrn Karadzic oder Herrn Mladic, also dem bosnisch-serbischen Nationalisten, und reden wir nicht mit dem serbischen Präsidenten Milosevic, dann wäre dieser Krieg nicht beendet worden. Also das muss der Westen dem Zelensky klar machen. Und der letzte Punkt ist, damit es zu direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau kommt, bedarf es bestimmter Signale aus Washington an die Adresse von Moskau. Und das wichtigste Signal ist, dass Washington Moskau sagt, wir verzichten auf die Idee, die Ukraine in die NATO zu holen. Warum muss das aus Washington kommen? Selbst wenn Zelensky zu der Position zurückkehrte, die er in Istanbul letztes Jahr noch auf den Tisch gelegt hat, dieses Signal muss aus Washington kommen, weil es waren die USA, lange, lange bevor man in der Ukraine überhaupt an NATO-Beitritt dachte und lange bevor das politisch mehrheitsfähig und inzwischen vielleicht auch Konsens wurde, waren es doch die USA, die 2008 auf dem Gipfel der NATO in Bukarest mit der ultimativen Forderung aufgetreten sind, zu beschließen, nicht nur die Ukraine, auch Georgien, Moldawien sollen NATO-Mitglied werden und sofort auch mit der Umsetzung dieses Beitrittsprozesses zu beginnen. Nur diesen letzten Teil haben Frau Merkel und Sarkozy damals verhindern können, aber im Abschlusskommuniqué dieses NATO-Gipfels von 2008 steht, Zitat, die Ukraine, Georgien, Moldawien werden NATO-Mitglieder werden. Und das ist das Signal, was in Moskau angekommen ist und die Wahrnehmung bestimmt und dann auch die Reaktionen. Und deswegen muss das entschärft werden aus Washington. Letzte Sätze. Ob es darüber hinaus auch Signale für territoriale Konzessionen geben muss aus Washington. Ich zögere sehr, weil mir völlig klar ist, dass das hochproblematisch ist. Ich sage aber Folgendes, ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn das passiert. Warum? Ich habe die Vorgänge vom März 2014 auf der Krim vom allerersten Tag immer als eine völkerrechtswidrige Annexion bezeichnet. Bin dafür geprügelt worden, auch in Teilen der Friedensbewegung, als NATO-Propagandist und so weiter. Ich bleibe voll bei meiner Einschätzung. Ich habe damals auch gesagt, dass ich 80% der politischen Verantwortung dafür, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen seit Mitte der 90er Jahre ständig verschlechtert haben, 80% der politischen Verantwortung dafür bei den westlichen Regierungen von NATO und EU ansiedle. Wenn ich, und ich habe geworben dafür, dass man sich bemüht um eine Lösung des Krim-Konfliktes, etwa durch eine erneute Abstimmung, diesmal organisiert von der UNO oder der OSZE, und mit weiteren Optionen auf dem Wahlzettel, also etwa der Option einer weitestgehenden Autonomie der Krim innerhalb der Ukraine, Finanzautonomie, Sprachautonomie, kulturelle Autonomie, ähnliches Modell wäre auch für den Donbass vorstellbar. Weil ich gesagt habe, wenn das nicht gelöst wird, dann bleibt das ein Stachel im Fleisch der Beziehungen zwischen Kiew und Moskau und damit eine Belastung für die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Wenn ich so argumentiert habe, in internen Seminaren mit Vertretern der offiziellen westlichen Sicherheitspolitik, Diplomaten, Militärs im NATO-Hauptquartier, wo auch immer, ich erinnere eine Tagung im September 2006 im NATO-Hauptquartier, da sagt der deutsche Botschafter zu mir, Herr Zumach, wie naiv sind Sie denn? Ich sage, was meinen Sie denn? Ja, schwamm drüber mit der Krim. Ich sage, Herr Botschafter, was meinen Sie mit Schwandl? Ja, wenn die Russen nicht weiter marschieren bis Mariupol und eine Landverbindung zwischen Russland und der Krim herstellen, dann werden wir der Westen keinen kleinen Finger mehr rühren wegen der Krim. So viel zur Ehrlichkeit oder besser Unehrlichkeit so mancher offizieller Äußerung heute. Aber weil das durchweg die Reaktion war, die ich erfahren habe, wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn die beiden Administrationen in den nächsten 12 Monaten dem Putin sagt, die Krim kannst du behalten und das werden wir dem Zelensky schon beibiegen. Ich wäre auch deswegen nicht überrascht angesichts der innenpolitischen Debatte in den USA, wo ja immer deutlicher wird, die republikanischen Präsidentschaftskandidaten, die schon erklärten, also Trump, aber auch die wahrscheinlichen DeSantis, schießen sich zunehmend auf die Ukraine-Politik der beiden Administrationen ein, mit dem innenpolitischen Argument, das Geld, was wir an die Ukraine geht, brauchen wir dringender im Inland für uns Amerikaner, Inflationsbekämpfung und so weiter. Wenn diese Strategie Erfolg hat, und ich schätze, das wird sie, werden die Demokraten kalte Füße kriegen, dass sie die Wahlen 2024 verlieren. Und dann wird möglicherweise die Biden-Administration ihre Ukraine-Politik schneller ändern, als das so mancher hier in Europa mitkriegen wird. Danke für die Geduld.
So, ich gucke auf die Uhr. Wir sind ein bisschen später dran, aber ich mache trotzdem eine halbe Stunde Pause. Wir gehen nach draußen, da sind Stehtische, da ist was zu trinken, da sind Brezeln.